Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Dienstag. Am Mikrofon ist Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Gestern wurde in Polen an die Befreiung des deutschen Todeslagers Auschwitz-Birkenau erinnert. Bei einer großen Gedenkzeremonie in dem Ort Oświęcim wurden die Opfer geehrt und es wurde den Überlebenden zugehört. Eine der Rednerinnen war Janina Iwańska. Als 14-jährige Teilnehmerin des Warschauer Aufstands wurde sie 1944 in das Todeslager deportiert. In ihrer Rede erinnerte sie daran, wie das Konzentrationslager in ein Todeslager umgewandelt wurde, in dem es darum ging, so viele Menschen wie möglich zu töten. 1942 wurde im Herbst mit dem Bau der Krematorien und Gaskammern begonnen. Kurz darauf nahm die Todesfabrik ihre Arbeit auf. Hier geschah nichts anderes. Die Menschen wurden einfach umgebracht. Der runde Jahrestag der Befreiung des deutschen Lagers Auschwitz-Birkenau ist eines unserer Themen heute. In der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau haben zahlreiche Politiker der Befreiung des deutschen Konzentrationslagers vor 80 Jahren gedacht. Im Mittelpunkt der Zeremonie standen die Überlebenden. Der Auschwitz-Überlebende und Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Marian Turski, warnte in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau vor Antisemitismus in der Gegenwart. Aktuell erlebe man einen Tsunami von Antisemitismus und Holocaust-Leugnung, prangerte Turski an. Es gibt nur noch eine Handvoll. Unsere Gedanken sollten daher der Mehrheit gelten, den Millionen von Opfern, die uns nie erzählen werden, was sie erlebt haben, was sie fühlten. Sie wurden von der Vernichtung verschlungen, sagte der 98-jährige Marian Turski am Montag in Oświęcim. Die Zahl der Überlebenden, die noch an der Gedenkveranstaltung teilnehmen können, nimmt aus Alters- und Gesundheitsgründen von Jahr zu Jahr weiter ab. Etwa 50 nahmen anlässlich des diesjährigen Gedenkens die Reise nach Auschwitz auf sich. Auch der polnisch-jüdische Arzt Leon Weintraub warnte vor neuen Formen des Rassismus und appellierte an die jungen Menschen, tolerant und wachsam zu sein. Man dürfe die Fehler der 30er Jahre nicht wiederholen. Seid wachsam. Wir Opfer von Verfolgung wissen, was es heißt, in der Minderheit zu sein. Schaut euch die Feinde der Demokratie an. Ich bitte euch, eure Anstrengungen zu verstärken, um die Wahrnehmung einer Welt, die zur Gewalt geführt hat, einer Fabrik des Todes, zu verhindern, sagte der Überlebende. Neben den KZ-Opfern waren zu der Gedenkfeier Politiker aus aller Welt eingeladen. Unter anderem waren Polens Staatschef Andrzej Duda, der britische König Charles III., Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky angereist. Russlands Präsident Wladimir Putin war nicht eingeladen. Seit der Invasion in die Ukraine im Februar 2022 war es das dritte Mal in Folge, dass die Gedenkfeier ohne einen Vertreter Russlands stattfand. Die Gedenkzeremonie zum 80. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde von der Wiederbelebung des Nationalismus in Deutschland überschattet. Darauf weist die US-amerikanische Zeitung New York Times hin. Als Beispiel gab die Zeitung die Kundgebung der rechtspopulistischen Partei Alternative für Deutschland an. Einige sehen darin eine gefährliche Rückkehr zum Nationalismus, der Hitler in den 30er Jahren an die Macht brachte, schrieb New York Times am Dienstag. Die Zeitung machte auch auf den US-Unternehmer Elon Musk aufmerksam, der kurz vor dem runden Jahrestag der Befreiung des Lagers die Deutschen dazu aufgefordert hätte, sich nicht für die Verbrechen ihrer Großeltern im Nationalsozialismus schuldig zu fühlen. Die New York Times kritisierte außerdem, dass Russland unter Präsident Wladimir Putin die sowjetische Rolle im Sieg über Nazi-Deutschland in einen nationalen Kult verwandelt habe. Dabei werde jeder, der dem Kreml widerspricht, als Nazi diffamiert. Die Zeitung erinnerte daran, dass die Sowjetunion bis 1941 ein Verbündeter Deutschlands war und Moskau 1939 einen Nichtangriffspakt mit Berlin unterzeichnete. Diese habe zur gemeinsamen Invasion Polens durch Nazi und sowjetische Truppen geführt. Diese historische Tatsache wird von der russischen Führung jedoch nie erwähnt, schrieb die New York Times. Der Präsidentschaftskandidat Rafał Trzaskowski hat erneut die Einführung von 800 plus nur für in Polen arbeitende Ukrainer gefordert. In einem Beitrag auf der Plattform X erklärte er, dass fast 90% der Polen der Meinung seien, dass die Sozialleistung nicht an Ukrainer gewährt werden sollte, die nicht in Polen arbeiten. 800 plus nur für die Ukrainer, die in Polen arbeiten, wohnen und Steuern zahlen. Es ist absolut klar, dass sie 800 plus erhalten sollten. Doch denjenigen, die nicht arbeiten, steht diese Leistung nicht zu, sagte der Warschauer Bürgermeister in einem Video auf Twitter. Premierminister Donald Tusk zeigte sich offen für die Idee. Das Programm gewährt Familien mit Kindern monatlich 800 Zloty pro Kind bis zum 18. Lebensjahr. Das sind ungefähr 190 Euro. Zahlungen werden ausschließlich bargeldlos auf Bankkonten überwiesen. Vor 138 Jahren wurde Arthur Rubinstein geboren. Der polnische Pianist jüdischer Herkunft gilt als einer der größten Virtuosen des 20. Jahrhunderts. Rubinstein wurde am 28. Januar 1887 in der zentralpolnischen Stadt Łódź, Lodz, geboren. Im Alter von 10 Jahren ging er nach Berlin, um seine musikalische Ausbildung fortzusetzen, ließ sich früh im Ausland nieder und entwickelte eine spektakuläre Konzertkarriere. Rubinstein förderte vor allem die Musik polnischer Komponisten, insbesondere von Frédéric Chopin und Karol Szymanowski. Er starb am 20. Dezember 1982 in Genf im Alter von 94 Jahren. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Otto Wolken war ein österreichischer Arzt, der als Häftlingsarzt im KZ Auschwitz-Birkenau arbeiten musste und Krankheiten sowie Todesursachen seiner Mithäftlinge dokumentierte. Der Auschwitz-Überlebende sagte später als Zeuge über die NS-Verbrechen und Lagerverhältnisse im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess aus. Über seine Erfahrungen als KZ-Häftling hat mit Otto Wolken sowie anderen Zeitzeugen am Rande der Enthüllung des internationalen Mahnmales in Auschwitz im April 1967 Alexander Opalski gesprochen.
Herr Dr. Wolken, bevor wir auf den heutigen Tag, auf Auschwitz, auf die Enthüllung des Denkmals, des Mahnmals zu sprechen kommen, vielleicht sagen Sie uns bitte zu Beginn, welch eine Rolle haben Ihre Aussagen als Zeugen in dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess gespielt. Mit einem Wort, mit welch einer, in Anführungsstrichen, Vergangenheit kamen Sie zu dem Frankfurter Auschwitz-Prozess?
Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat mit voller Absicht mich als ersten Zeugen geführt, weil ich während der Zeit des Lagers schon zahlreiche Notizen mir über Geschehnisse, Ereignisse im Lager machte und unmittelbar nach der Befreiung damals einzelne Begebenheiten und Lebensschilderungen im Lager aus der frischen Erinnerung heraus niedergeschrieben habe, um der Welt einen kurzen Überblick zu geben über das Geschehen im Lager. Das geschah im Jahre 45, also zu einer Zeit, wo niemand an einen Prozess gegen die SS-Verbrecher dachte. Und ich habe mich bemüht, so trocken und streng mich an die Tatsachen haltend wie möglich, den Ablauf der Geschehnisse zu schildern. Und das war das Wertvollste für die Eröffnung des Prozesses. Es war mir möglich, den Geschworenen und Richtern, die ja keine Ahnung von dem hatten, was Auschwitz eigentlich war, doch in, meine Vernehmung dauerte 16 Stunden, den Leuten ein Bild davon zu geben, wie sich das Leben in diesem Lager gestaltete, was der Sinn dieser ganzen Prozedur dort war. Wichtig war auch noch eines, dass ich jede Beschuldigung gegen einen bestimmten SS-Mann und aufgrund meiner damaligen Protokolle sind ja die Leute ausgeforscht worden, jede einzelne Tat mit dem Namen des Opfers und mit dem genauen Tag, an dem sich das ereignet hat, belegen konnte. Es konnte also von der Verteidigung nicht ein Einwand gegen mich erhoben werden. Es ist vielleicht die Tragödie dieser großen Prozesse, dass der einzelne Zeuge überfordert wird. Er steht hier allein gegen die 22 Angeklagten und ihre 33 Verteidiger. Er kommt ins Kreuzverhör und nicht der Mörder. Und wir wenigen, die wir überlebt haben, für uns ist das so erschütternd, dass es eine sehr starke Nervenbelastung bedeutete. Aber es ist auch unsere Verpflichtung, für diese 4 Millionen zu sprechen, für sie einzutreten. Wenn ihr Opfer überhaupt einen Sinn gehabt haben soll. Und auch wichtig ist es, die historischen Tatsachen einwandfrei festzuhalten. Es wird immer wieder versucht, die Geschehnisse als eine Lüge darzustellen, als eine Machenschaft, um das Volk, deutsche Volk zu beschmutzen. Man braucht nur die Deutsche National- und Soldatenzeitung und ähnliche Machwerke zu lesen und es steigt einem das Blut in den Kopf und es ist vielleicht eine große Schuld der deutschen Demokratie, dass sie derartigen ewiggestrigen noch immer die Erlaubnis gibt, zur Jugend, zur Bevölkerung zu sprechen und zu versuchen, das Alte noch einmal sich wiederholen zu lassen.
Dabei will niemand das deutsche Volk beschmutzen. Das wurde auch von polnischem Boden aus sehr viele Mal gesagt.
Ja, es ist richtig. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich durch Zufall in einem Taxi mit einem Deutschen hatte, der mir damals sagte, ja, man spricht nur davon, was die Deutschen gemacht haben, was die Amerikaner und die Russen gemacht haben, davon spricht niemand. Ich habe ihm damals zur Antwort gegeben, es ist ein Unterschied zwischen dem Übergriff, den ein Einzelner begeht, oder zwischen dem von der Regierung angeordneten und systematisch durchgeführten Massenmord. Das müssen Sie verstehen und wenn Sie das nicht verstehen können, dann müssen Sie es verstehen lernen.
Herr Dr. Wolfen, heute in Auschwitz-Oświęcim, in Birkenau, Brzezinka, und Sie waren auch mit dabei.
Ja. Für den, der Auschwitz selbst erlebt hat, der durch Jahre nichts anderes als diese Landschaft gesehen hat, war der heutige Tag kein freudiges Ereignis. Lebten doch die alten Erinnerungen in voller Schärfe wieder auf. Der Rauch der Pylonen auf den Trümmern der Krematorien erinnerte nur zu lebhaft an das Rauchen der Schlote von nur weniger als 22 Jahren. Ich komme aus einem Lande, wo erst vor kurzem einer der Helfer der Todesgehilfen Eichmanns, Nowak, freigesprochen wurde und mit Blumen aus dem Gerichtssaal geführt wurde. Wenn ich dann heute diese große Menschenmenge sah, die mit vollem Herzen nach Auschwitz gekommen ist, um Zeuge der Denkmalenthüllung zu sein, um Zeuge zu sein der Errichtung eines Ehrenmals für die 4 Millionen, die leider nicht mehr sprechen können, die leider nur ein stumme Ankläger sind. So scheint mir, dass diese Hunderttausende, die dorten waren, und bereit sind, alles zu tun, dass sich ähnliche Gräuel nie mehr wiederholen sollen, ein Garant dafür sind, dass doch solche Gräuel sich nicht wiederholen können. Es möge dieses Denkmal ein ewiges Mahnmal sein. Es möge ewig daran erinnern, was im 20. Jahrhundert möglich war. Denn nur dann, wenn wir immer dessen eingedenk sind, dass solche Dinge auch in unserer modernen Zeit nicht unmöglich sind, nur dann werden wir wachsam genug sein, um sie zu verhindern.
Verehrte Hörer, wir haben gesprochen mit einem der wenigen Auschwitz-Häftlinge, die überlebt haben. Die Nummer?
128.828.
Auschwitz-Nummer, die Häftlingsnummer?
Meine Häftlingsnummer ist 99166.
Ich fühle mich etwas geniert, Herr Krummer. Sie werden verstehen, Sie zu fragen, was Sie heute erlebt haben, am heutigen Tag.
Es war mir ein selbstverständliches Bedürfnis, bei der Enthüllung des großen internationalen Mahnmales in Auschwitz als ehemaliger politischer Häftling mit dabei zu sein. Ich gehöre ja auch zur Leitung des internationalen Auschwitz-Komitees und komme jedes Jahr zu jeder Sitzung. Der heutige Tag hatte natürlich für mich wie für alle anderen Kameraden eine ganz besondere Bedeutung. Heute wurde den Millionen Toten das Denkmal gesetzt, das ihnen eigentlich schon lange gebührte. Ich bin der Meinung, dass man Auschwitz niemals vergessen darf. Man muss an Auschwitz immer wieder erinnern, damit sich das Grauen, ein solches Grauen nicht wiederholt. Wir wenigen Überlebenden von Auschwitz sind moralisch verpflichtet, der nachfolgenden Generation die geschichtliche Wahrheit von Auschwitz näher zu bringen. Ich möchte nicht ganz unerwähnt lassen, dass meine eigene Frau in Auschwitz vergast worden ist. Auch ihr wurde in dem Denkmal ein Stück Grabmal gesetzt. Es zieht mich immer wieder nach Auschwitz. Wir können einfach von Auschwitz nicht lassen. Es ist ein Erlebnis, das uns das ganze Leben lang beschäftigt, bis zum Ende. Ich habe die feste Absicht, ich habe diesmal meine Frau dabei gehabt. Sie war auch vor 2 Jahren schon dabei. Und wir haben eigentlich die feste Absicht, eines Tages auch unsere Kinder, unsere beiden Töchter, mit nach Auschwitz zu nehmen. Auch sie sollen Auschwitz erleben. Wir möchten ihnen und ich möchte ihnen Auschwitz zeigen, damit auch bei uns in der Bundesrepublik die Wahrheit über Auschwitz immer mehr bekannt wird und sich unter der Jugend verbreitet. Es ist ja ganz besonders wichtig, dass wir die Jugend über das Grauen von Auschwitz informieren. Nur wir wenigen Überlebenden von Auschwitz können das tun. Wir leben nicht mehr allzu lange, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Und diese Zeit müssen wir nützen. Sie darf nicht ungenutzt verstreichen, eben um der Jugend die Wahrheit über Auschwitz zu sagen.
Herr Doch, vor einigen Stunden hat diese gewaltige Demonstration stattgefunden. Sie sind zurück. Was haben Sie erlebt? Vielleicht sagen Sie uns einiges über Ihre Eindrücke.
Ich habe ja als Mitglied der Leitung des Internationalen Auschwitz-Komitees die Jahre dauernden Vorbereitungen erlebt und weiß, welche große Opfer besonders seitens des polnischen Volkes und der polnischen Regierung gebracht wurden, um diese ungeheure Leistung zu vollbringen, die sicherlich das meiste dazu beigetragen hat, dass dieses große Werk gelungen ist. Ich bin einfach überwältigt von dem, was da symbolisiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand unter größten Anstrengungen etwas Besseres hätte finden können. Ich bin kein Freund von Pathos, von großen Worten. Ich möchte aber sagen, dass ich, obwohl fast 8 Jahre in Haft gewesen bin, in verschiedenen Orten, aber wenn ich die Grenzen Polens überschreite, so werde ich von einem Spannungsfeld ergriffen, das mich in einen fast euphoristischen Zustand versetzt. Und ich beobachte das auch bei allen anderen Kameraden, die wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, dass wir uns bemühen, miteinander so zu verkehren, wie wir annehmen, dass es andere Menschen auch tun, obwohl ich nicht sicher bin, dass das so ist. Wir machen Witze miteinander und wir versuchen lustig zu sein, weil wir uns bemühen, diese Schutzmauer um unsere, ich glaube, man kann sagen, um unsere Verletzungen im psychischen Sinne, um die nicht zu zeigen und nicht bloßzulegen, und dass wir nicht bereit sind, diese Schutzmauern einzureißen, auch im Zusammensein mit den anderen Kameraden.
Das war zu viel für ein Menschenleben, was Sie erlebt
haben. Zweifellos, es war für uns alle einfach zu viel und ist nicht in der Form zu verarbeiten, wie man mit einer Krankheit oder mit irgendeinem Zustand fertig wird. Es gibt nur meiner Ansicht nach eine Möglichkeit, diese Dinge zu verarbeiten. Das heißt, sich damit zu befassen, sich dazu zu bekennen und alles zu tun, damit es nie wieder kommt. Und ein Teil dieses Tuns war auch unsere Anwesenheit bei der Einweihung, bei der Enthüllung des Auschwitz-Denkmales, des Auschwitz-Mahnmales. Und ich war sehr glücklich, dass ich Gast sein durfte, dass ich anwesend sein durfte. Bei diesem, vielleicht ist das ein historischer Augenblick gewesen, weil damit wieder ein, nicht nur ein Mahnmal, sondern auch ein Markstein gesetzt worden ist. Ein Bekennen zu den Opfern, damit eben diese Menschen nicht umsonst gestorben sind, denn nur weil sie gestorben sind, konnten wir leben.
Herr Gumpert, Sie kommen soeben aus Auschwitz, von der Enthüllung des großen internationalen Denkmals.
Ich bin also im Auftrage des Präsidiums der VVN, als Vertreter des VVN habe ich hier einen Kranz niedergelegt an diesem Ehren- und Mahnmal, dessen Bedeutung also weit über die nationalen Grenzen Polens hinausgeht, dass ein internationales Mahnmal für alle Völker, das nicht nur der Gegenwart, der Zukunft gilt, das nicht nur an die Vergangenheit erinnert, sondern besonders die Ermahnung an die Völker gerichtet ist, dass das, was dort geschah, die barbarische Fratze des Faschismus in höchster Potenz zum Ausdruck brachte. Und dieses Auschwitz kennen also die Menschen, und Auschwitz, der Name Auschwitz, ist auch für die gesamte Welt ein Beispiel des Schreckens des Faschismus geworden. Und weil dem so war, hatte ich schon immer den Wunsch, selbst mal diese Mahnstätte zu besuchen. Und da gab sich durch den Auftrag der VVN, den ich erhalten konnte, die Möglichkeit, an Ort und Stelle noch einmal das alles vor meinem geistigen Auge wieder auferstehen zu lassen, was ich zum Teil ja in anderen Lagern oder als Insasse von Zuchthäusern und Zuchthauslagern selbst erleben musste. Weiß aber, dass dieses Leid millionenfach das Entsetzlichste darstellt und alles übertrifft, was grausame politische Epochen und grausame politische Systeme an Verbrechen überhaupt anhäuften. Ich denke, dass es eben nicht nur darauf ankommt, an das Leid zu erinnern, sondern dass es darauf ankommt, aus diesen Erkenntnissen, die gewonnen wurden, diese Leiden, die entstanden durch die mangelnde geeinte Kraft gegen den Faschismus, dass dieses Leid niemals wieder erstehen kann, niemals wieder ein Auschwitz, niemals wieder Konzentrationslager, niemals wieder Faschismus und Krieg entstehen können, wenn die Völker in ihrem einheitlichen Wollen gegen Militarismus und Faschismus zusammenstehen. Besonders hat mich gefreut, dass hier in ihrem Lande Polen die Jugend so stark an diesem an dieser Anweihung teilgenommen hat und dass mir das als ehemaliger Häftling die Gewähr bietet und gibt, dass die polnische jetzige Regierung ihre Jugend im Geiste der Warnung von Auschwitz erziehen wird und dass diese Jugend dafür sorgen wird, auch ihre Jugend wie unsere Jugend in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, dass sie gemeinsam sich nicht wieder als Feinde gegenüberstehen, sondern als Menschen, die gemeinsam arbeiten zum Wohle aller und zum Frieden Europas insbesondere. Ich bin ja nun durch das ganze Land gefahren, durch ihre Industriebezirke, durch die ausgesprochenen Landprovinzen, habe nun diese alte, uralte, echte polnische Stadt Krakau kennengelernt und gesehen, habe gesehen, dass sich also dieses Polen in einem ungeheuren Tempo entwickelt habe, die große Bau, eine einzige Baustätte praktisch in Warschau gesehen und weiß, dass dieses Leiden, welches der Faschismus diesem Lande schlug, nicht von heute auf morgen zu überwinden ist, aber ich bin davon überzeugt, dass auch die Polen, die bereit sind zu vergessen, sich zu verständigen, dass sie durch ihre Anstrengungen, die man überall an jedem Ecke dieses Landes sieht, diese Wunden, die der Krieg ihnen geschlagen hat, überwinden werden und vernarren werden.
Ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Gumbert, für die Worte, für die Äußerung. In Ihrer Anwesenheit hier in Auschwitz sehen wir etwas Symbolhaftes. Dadurch sehen wir die symbolische Anwesenheit vieler deutscher Antifaschisten. Ich danke Ihnen noch einmal für diese Äußerung und auf Wiedersehen, Herr Gumbert.
Auf Wiedersehen, Radio Polen. Es hat mich gefreut, es ist mir eine Ehre, Ihnen diese Worte sagen zu können und zu dürfen.
Sie hörten den Zeitzeugen Otto Wolken in einem Gespräch mit Alexander Dorpalski. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1967. Meine Damen und Herren, ab morgen bin ich für 3 Wochen im Urlaub. Das Steuer übernimmt Adam Deniso. Wir hören uns wieder Ende Februar. Machen Sie es gut und bis bald, sagt Ihnen Joachim Czicierski. Do usłyszenia. Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.